Heute ist Mittwoch, der 4.9. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Was gibt es Neues nach den Landtagswahlen? Wer spricht mit wem? Wie reagiert die AfD? Ja, und wie soll das jetzt alles da weitergehen? Das schauen wir uns mal genauer an. Dann sprechen wir über den Migrationsgipfel gestern. Was wurde da beschlossen und hat das Auswirkungen auf Deutschland? Zum Schluss, da gucken wir in die Mongolei. Da war nämlich Putin zu Besuch, wurde allerdings nicht festgenommen. Zum Schluss dann aber versprochen, auch die Good News, auch wenn es andere sind als diese. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wie geht es euch? Steckt euch die Landtagswahl auch noch ein bisschen in den Knochen? Bei mir war es definitiv so und ich musste erstmal tief durchatmen, ja, zu Hause, als wir wieder in Bielefeld waren. Das Ergebnis, das hat mich auch irgendwie nicht so schockiert, aber wir müssen ja trotzdem schauen, wie wir damit umgehen können. Und lasst euch gesagt sein, das ist total normal, wenn das nicht so schnell geht. Für ein besseres Verständnis, das wollen wir ja entwickeln, schauen wir uns heute auch nochmal die Neuigkeiten an in Thüringen und Sachsen. Ich nehme euch mit in die Landtage nach Erfurt und nach Dresden. Ja, nach den Wahlen bleibt es genauso spannend wie vorher. Die große Frage, welche Parteien werden sich wohl für eine Regierung irgendwie zusammenfinden? Das könnte ganz schön schwierig werden, wenn wir mal schauen, was die AfD sozusagen hat. Torben Prager, der ist der Pressesprecher der AfD in Thüringen, der sagte, ja, also wir würden jetzt mal das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht und die CDU zu Sondierungsgesprächen einladen. Das bedeutet, dass sie sich erstmal da über Inhalte austauschen wollen. Die hätten ja alle drei programmatische Gemeinsamkeiten. Die AfD, die hat ja die meisten Stimmen bekommen. Man könnte meinen, ja, schwierig, die haben ja alles Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Auf jeden Fall die CDU. Ja, und die CDU sagt eigentlich auch, sie will nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Ja, und dann kam keine 24 Stunden nach der Wahl diese Meldung. Martina Schweinsburg, die ist neu reingewählt worden, CDU-Landtagsabgeordnete. Vorher war sie Landrätin in Greiz. Greiz ist ja auch der Wahlkreis von Björn Höcke, den er nicht gewonnen hat. Die sagte dann, also ehrlicherweise, wir kommen gar nicht drum rum, wir müssen Gespräche führen mit den Linken, aber auch mit der AfD. Ob sich die CDU jetzt darauf einlässt, das bleibt immer noch fragwürdig. Immerhin versprach die CDU ja eben, dass sie das alles nicht macht. Brandmauer und sowas, ihr wisst Bescheid. Spannend ist natürlich trotzdem abzuwarten, wie weitere Teile der CDU darauf reagieren werden, dass diese Martina Schweinsburg einfach so nach vorne rennt und sagt, meine Meinung wäre diese. Wir werden weiter darauf gucken, wie genau das sich weiterentwickeln wird. Ja, die CDU, die will ja selber eigentlich auch in Regierungsverantwortung und die ließ auch verkünden, sie wollen mit SPD und dem BSW in Gespräche gehen. Das BSW könnte bei der Frage der Regierungsbildung auch relativ entscheidend sein, weil die haben ja 15,8% der Stimmen bekommen. Einfach so aus dem Stand, aus dem Nichts sind sie drittstärkste Kraft geworden. Ja, und damit können sie eine ganz schön entscheidende Rolle spielen, wenn die CDU hier auf Mehrheitssuche geht. Dazu kommt ja auch noch ein bisschen die Uhr, die macht gerade ganz schön laut Tick-Tack, Tick-Tack, denn laut der thüringischen Verfassung muss der neue Landtag innerhalb von 30 Tagen nach der Wahl zusammenkommen. Das bedeutet, da muss zwar noch keine neue Regierung feststehen, aber die AfD könnte im Falle eines arbeitsfähigen Parlamentes direkt mit der Ministerpräsidentenwahl beginnen. Das könnte bedeuten, dass sie sich hinstellen und sagen, hier, Björn Höcke, wir wollen als Ministerpräsident, das ist unsere erste Wahl. Dann müsste auch über ihn abgestimmt werden. Dass das passiert, ist gar nicht so unrealistisch. Es würde dann so ablaufen, dass in den ersten beiden Wahlgängen die Kandidaten oder die Kandidatin, die aufgestellt wird, eine absolute Mehrheit erreichen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es noch einen dritten Wahlgang und da müsste der Kandidat dann nur noch mit den meisten Stimmen gewinnen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2020 kam das auch so. Thomas Kemmerich, der hat ja überraschend die Wahl zum Ministerpräsidenten gewonnen. Ja, und dann kam dieser Blumenstraußwurf, weil man sagt ja, man lässt sich nicht mit den Stimmen der AfD wählen. Ja, ja. Und dann kam halt auch am Ende Bodo Ramelow zum Zug. Ganz schön spannende Kiste, war schon vor 5 Jahren. Dieses Jahr wird's noch spannender, wir schauen weiter hin. Und ich sag euch, auch in Sachsen wird's nicht ruhiger. Hier kam gerade raus, dass wohl möglich 100 Wahlzettel manipuliert wurden. Unbekannte sollen bereits gesetzte Kreuze in Wahlbriefen überklebt haben, um dafür ein Kreuz bei der Partei Freie Sachsen machen zu können. Ja, das ist so ein bisschen wie ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn es die Partei nicht gibt auf dem Wahlzettel, dann schreibe ich das einfach selber drauf. Die Polizei ermittelt jetzt dazu. Und was so ein bisschen Ironie daran ist, Anhänger der AfD haben am Montag so laut geschrien, Wahlbetrug, Wahlbetrug. Da ging es um den Softwarefehler. Habt ihr vielleicht mitbekommen, die AfD hat jetzt ja im Sächsischen Landtag jetzt doch keine Sperrminorität mehr. weil aufgrund eines Softwarefehlers mussten die Sitzverteilungen nochmal korrigiert werden. Grün und SPD, die haben jeweils einen Sitz mehr bekommen, CDU und AfD einen verloren. Und damit scheitert die AfD genau mit einem Sitz an dieser Sperrminorität. Das bedeutet also, die AfD kann den Landtag nicht mehr blockieren, weil sie nicht mehr ein Drittel der Sitze hat. Für die Demokratie ist das super. Für die Leute, die die AfD unterstützen, stand am Montag dann zum größten Teil fest, ja, Wahlbetrug. Irgendwie eine Farce, nachdem wir aus dem gleichen Lager diese Wahlzettel überklebt wurden. Aber dieser Softwarefehler, der ist relativ einfach zu erklären und damit auch wieder zurück zu den Fakten. In Sachsen wird das Höchstzahlverfahren nach Sainte-Lague angewendet. Das grob gesagt bedeutet, dass die Anzahl der Sitze wird proportional zu den Listenstimmen verteilt. Und dabei kommt eben genau die korrigierte Sitzverteilung raus. Da kann man noch so laut Wahlbetrug schreien, das ist Quark. Es ändert nichts an der Tatsache, dass die korrigierten Zahlen nun mal stimmen. Ja, Kretschmer, der deutete jetzt an, mit der SPD und dem BSW in diese Sondierungsgespräche zu gehen und dann auch diese mögliche Koalition anführen zu wollen. Man kann aber sagen, und das ist die etwas schlechtere Nachricht, es gibt auch Auswirkungen in der Wirtschaft. Denn nach den Landtagswahlen befürchten Ökonomen, dass Unternehmen und Fachkräfte aus Thüringen und Sachsen abwandern könnten. Verständlich wär's, denn zum ersten Mal, und das können wir an dieser Stelle nur wiederholen, hat ein Faschist eine Wahl gewonnen in Thüringen. Ihr wisst es, seit dem Attentat in Solingen steht nichts mehr still in Deutschland. Alle reden über Migration. Irreguläre Migration ist eines der Stichwörter, das wir jeden Tag in den Medien hören, aber auch Messerverbote. Die Bundesregierung hat sich hingesetzt, zusammen mit der Union und den Bundesländern gestern auf dem Migrationsgipfel und besprochen, dass sie ein neues Sicherheitspaket haben wollen. Vorab haben die Kommunen sich noch gemeldet, die CDU auch, und haben gesagt, wir brauchen schärfere Maßnahmen in Fragen der Migration. Hessens Ministerpräsident Rhein spricht in diesem Zusammenhang von einer Zeitenwende in der Migrationspolitik. Ja, der Fokus bei diesem Migrationsgipfel, der liegt vor allem auf der irregulären Migration, seit die Bundesregierung ja bereits Vorschläge gemacht hat, und zwar in diesem Sicherheitspaket, von dem ich gerade gesprochen habe. Schauen wir da doch mal rein. Da steht unter dem Stichwort irreguläre Migration, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge darf zukünftig biometrische Daten nutzen, um die Identität von Schutzsuchenden festzustellen. Und Schutzsuchende, für die laut Dublin-Regelung ein anderer europäischer Staat zuständig ist, sollen künftig keine Sozialleistungen mehr erhalten, wenn der zuständige Mitgliedstaat der Rückübernahme zugestimmt hat. Und noch ein dritter Punkt, bei Reisen ins Herkunftsland, die nicht unbedingt notwendig sind, erfolgt die Aberkennung des Schutzstatus. Geflüchtete aus der Ukraine, die sind davon aber nicht betroffen. Natürlich gibt es auch noch einen Abschnitt zu Messern, strengeres Waffen- und Messerverbot. Die Bundesregierung führt ein absolutes Messerverbot bei Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten und anderen öffentlichen Veranstaltungen ein. Auch in Bussen und Bahnen gilt künftig ein Messerverbot. Die Bundesländer werden ermächtigt, Messerverbote an Bahnhöfen zu verhängen. Außerdem wird der Umgang mit gefährlichen Springmessern verboten. Die Frage, wie das alles kontrolliert werden soll, die ist in diesem Sicherheitspaket bislang nicht beantwortet. Ich bin gespannt, wie darauf in den nächsten Tagen noch reagiert wird. Dann ein Blick in die Mongolei. Wladimir Putin befindet sich zurzeit auf Staatsbesuch in der Mongolei. Das Brisante dabei ist, ja eigentlich Mongolei, Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs. Und da ist ja 2023 im März gegen Putin ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen verhängt worden. Das bedeutet eigentlich, dass die Mongolei in der Pflicht steht, den russischen Präsidenten festzunehmen, da sie ja ein Mitgliedstaat des Internationalen Gerichtshofes sind. Aber das Land ist leider wirtschaftlich abhängig von Russland. Ja, und so muss sich der russische Präsident erstmal gar keine Sorgen machen von möglichen Konsequenzen bei so einem Staatsbesuch. Schade Schokolade, schön wäre es gewesen. Und es zeigt eigentlich nochmal, dass so ein Haftbefehl nur was bringt, wenn keiner mehr von Russland abhängig ist. Gibt es für diese Reaktion der Mongolei Konsequenzen? Bisher nicht. Und wahrscheinlich wären auch die Konsequenzen aus Russland weitaus schlimmer. Zum Schluss wie immer die Good News, und die können sich heute wirklich sehen lassen. Die Bürgerinitiative Omas gegen Rechts. Ich muss sagen, die haben wir am Wochenende auch überall gesehen. Diese tollen Plakate Omas gegen Rechts, ich finde es immer wieder super. Und auch eine Jugendorganisation, die sich für Menschenrechte einsetzt, die haben beide am Sonntag den Aachener Friedenspreis bekommen. Beide Organisationen legen ihren Fokus auf den Kampf für Menschenrechte und Toleranz und gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus. Ja, was kann es gerade Wichtigeres geben? Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Anregung von euch und vor allem auch über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, schreibt uns eine schöne Bewertung auf Apple Podcast und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn versprochen, irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.